Wir haben das nämlich vorhin spontan ausgemessen. Das Glas passt tatsächlich drunter. Und eigentlich würde ich jetzt gerne da rausgehen, nicht wegen der Predigt, sondern ich würde jetzt auch gerne wissen, was da verwandelt wird. Weil beruflich bin ich eigentlich mit Kindern unterwegs. Ich bin seit letztem Jahr als Kinderreferent der EGFD, das ist die Evangelische Gesellschaft für Deutschland, unterwegs. Ich war gestern auf der Delegiertenversammlung dieses deutschlandweiten Bundes. Das sind aktuell 61 Gemeinden in 4 Bundesländern, unter anderem NRW. Ja, und zum Thema eigentlich, es ist ja irgendwie so, wenn du dich auf ein Thema vorbereitest, merkst du auf einmal, wie viel das mit dir selber zu tun hat oder wie viel du in deinem Alltag siehst und hörst und merkst, da gibt es noch so viel mehr. Wir haben es vorhin schon gehört, das Thema der Predigt lautet: Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und gestern in der Delegiertenversammlung kam es nochmal zum Thema, denn im September wird die EG 175 Jahre alt. Das ist ein schönes Jubiläum und ich habe gestern einen der Pastoren gesprochen und der meinte, die haben eine kleine Gemeinde in Gelsenkirchen und das ist aktuell wohl die älteste Gemeinde dieses Bundes, die ist nämlich 150 Jahre alt. Und dann denke ich so, wow. Und trotzdem freue ich mich auch, heute hier zu sein. Es ist mein 3. Mal. Ich habe heute endlich an das gedacht, was ich, glaube ich, die letzten 2 Predigten immer vergessen hatte. Es ist so ein kleiner Insider geworden, weil ich, glaube ich, bei beiden Malen immer den Samstagabend davor in einem Jugendkreis war, dort Cajon gespielt habe. Also ich bin auch rhythmisch, musikalisch gerne unterwegs. Und wie es leider so ist, nimmt man währenddessen den Ring ab, damit das Holz nicht beschädigt wird. Und der Ring gehört aber schon so zu einem dazu, dass man denkt, den hätte man schon in der Hand. Schläft dann ein, wacht morgens auf, macht sich auf den Weg zur Predigt und dann merkt man, gut, heute endlich erledigt. Also, kommen wir zum Wichtigen heute. Ich wünsche euch auch erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt auch schönes Wetter heute mitgebracht, das finde ich super. Danke auch an das Solar-Team heute, weil das ist auch ein Wunder. Ich kenne so ein bisschen einen Teil dieser Geschichte von der Gemeinde hier, wie das manchmal so ist in Gemeinden. Und darum freue ich mich umso mehr, dass Leben in dieser Gemeinde ist. Sowohl mit der Gemeinde selber, als auch jetzt unterstützt durch das Solar-Team. Meine Frage ist erstmal, wann hast du das letzte Mal ein Wunder erlebt? Nun, ein Wunder habe ich vor gut einer Woche am Samstag, den 27.05. erlebt. Ich habe da was mitgebracht. Ja, ich kann es nicht leugnen. Ich komme ursprünglich aus Oberbayern. So, damit niemand mehr angegriffen wird. Und ich war tatsächlich über das Pfingstwochenende bei meinen Eltern in Bayern zu Besuch und habe an dem Samstag mit meinem Vater die Meisterkonferenz zwischen Bayern und Dortmund angeschaut. Und was soll ich sagen? Es war so emotional. Also ich bin förmlich eskaliert in diesen 90 plus 5 Minuten. Das war ein Wahnsinn. Ja, es war etwas, womit ich auch nicht mehr wirklich gerechnet habe. Ich habe es gehofft. Ich habe auch viele Freunde, die Dortmund-Fans sind. Und mir ist wichtig beim Fußball auch, sowohl aktiv als auch passiv, es geht um Fußball. Aber dadurch mag ich den anderen nicht weniger oder mehr als den Bayern-Fan zum Beispiel. Und trotzdem ist etwas passiert, was, glaube ich, die wenigsten erwartet hätten. Und es tut mir irgendwo auch wirklich leid, weil Dortmund hat sich's wirklich verdient, ganz ehrlich. Auch bei Schalke. Ich habe letztens einen Schalke-Fan angetroffen. Dann konnte ich nur sagen, hey, ich hätte es euch so gegönnt. Weil die wirklich Gas gegeben haben in der Rückrunde und es war wirklich ganz knapp. Aber wie passt dieses sportliche Wunder eigentlich zur Predigt? Wie gesagt, der Titel der Predigt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und deswegen lasst uns gemeinsam in den heutigen Text schauen, wo uns ein noch weitreichenderes Wunder als dieser eine Spieltag, ein noch weitreichenderes Wunder begegnet, das bis heute anhält. Der Text der Predigt steht in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es, überschrieben mit Leben und Zusammenhalt der ersten Christen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Soweit der heutige Text. Wir befinden uns kurz nach Pfingsten, also dem Tag, an dem der Heilige Geist auf die Erde kam, als Stellvertreter von Jesus Christus, der 10 Tage vor Pfingsten in den Himmel gehoben wurde und zur Rechten Gottes sitzt und allen, die an ihn glauben, Wohnungen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Wie wird deine Wohnung im Himmel aussehen? Wenn es nach meiner Frau geht, ist es eine Wohnung am Meer liegend. Schöner weiter Blick, die Ferne, die Ruhe. Bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen bergiger sein, weil das für mich auch sehr beeindruckend ist, wenn man auf einem Berg steht und dann in die Ferne und einfach drumherum so viel sieht. Aber egal, wie eure Wohnung aussehen wird, ich glaube, sie wird erstens perfekt sein und zweitens wird es uns oben, glaube ich, nicht mehr interessieren. Es wird uns nicht mehr interessieren, ob jetzt der eine Gegenstand da richtig steht oder nicht in unseren jetzigen Vorstellungen, weil dort oben wird alles perfekt sein. Und das wäre doch jetzt schon ein gutes Ende der Predigt, oder? Aber es geht noch weiter. Denn der Heilige Geist ist auch schon ein Wunder. Über den Heiligen Geist erfahren wir unter anderem im Johannesevangelium. Er ist der Tröster. Er ist bei uns bis in die Ewigkeit. Er wird uns lehren und uns an alles erinnern, was Jesus uns gesagt hat. Er ist der Geist der Wahrheit. Er wird Zeugnis geben von Jesus. Er ist erst dann auf die Erde gekommen, als Jesus von der Erde weggegangen ist. Hat Jesus selbst gesagt, bevor ich nicht von hier weggehe, kann der Tröster nicht zu euch kommen. Und nun feiern wir das nächste Wunder. Die erste Gemeinde Gottes. Und darüber dürfen wir uns auch heute freuen. Wir dürften auch gerne applaudieren. Müsst ihr jetzt nicht machen, keine Sorge. Aber wie können wir uns die Gemeinde vor fast 2000 Jahren vorstellen? Die Urgemeinde. Hatte die auch schon so coole Musik? Welche Leute waren dort? Welche Gaben hatten sie? Wie war der Start? Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Luther formuliert, sie waren beständig darin. Die Elberfelder sagt, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Sie nahmen die Lehre der Apostel ernst. Die Gemeinde blieb beständig in der Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Es war die Lehre, die den Aposteln wiederum Jesus lehrte und vorlebte. Die Apostel gaben das weiter, was Jesus getan hatte, was er ihnen gezeigt, gesagt, vorgelebt hat. Und wie sah diese Lehre aus? Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn, das werden wir auch heute feiern. Und das Gebet. Wir sehen also, wie hoch der Stellenwert von diesen 4 Punkten, von diesen 4 Eigenschaften der Gemeinde ist. Der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe, Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Auch gestern haben wir wieder gemerkt, was Gebet bewirken kann. Die EG ist gerade am Umbau ihres Zentrums in Rade-Vormwald. Und da sprechen wir über ein Großbauprojekt. Den genauen Betrag brauche ich, glaube ich, jetzt nicht erwähnen, aber es geht in die Millionen. Und in der heutigen Zeit überlegt man, soll man das machen? Wirklich? Und da steht man immer wieder vor dieser Frage, was kann ich tun, was kann ich geben? Aber das, was entscheidend ist, ist der, der uns begleitet in all diesen Prozessen, in unserem ganzen Leben, und das ist Gott selber. Und wenn Gott sein Ja dazu sagt, dann sind ein paar Millionen Euro für ihn wie so ein, das ist ein Witz. Weil Gott ist nicht von Geld abhängig, garantiert nicht. Und all diese Eigenschaften, die wir gerade gehört haben über die erste Gemeinde, hat uns Jesus vorgelebt und gesagt, wie wichtig das für unsere Gemeinschaft ist. Weil wir können davon ausgehen, Jesus wusste, was noch passieren wird. Das kam gestern witzigerweise auch zur Sprache. Warum es im ersten Jahrhundert die Christenverfolgung gab? Habe ich lange oder nicht oft darüber nachgedacht? Ja, für mich war klar, durch die Christenverfolgungen, aber auch durch die damaligen Strukturen, sage ich mal, zum Beispiel durch das Römische Reich, konnte der christliche Glaube sehr schnell verbreitet werden. Aber gestern kam nochmal so ein Punkt, wo ich so dachte, ja, irgendwie auch logisch, dass Gott das bewirkt hat. Damit der Glaube nicht nur an einem Ort bleibt, nicht nur in einem Land, sondern in die weite Welt hinausgeht, weil das wollte Jesus. Er hat ja gesagt, mache zu Jünger alle Welt. Das ist so ähnlich, manche von euch kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Das Problem war nicht etwa die Turmgröße oder dass die Menschen sich erheben wollten über Gott. Da steht witzigerweise, dass Gott da extra runterkommen musste, um sich den Turm mal anzuschauen. Also so groß war der gar nicht. Nein, es ging um einen ganz anderen Punkt. Gott hat gesagt, vermehrt euch und verbreitet euch, macht die Welt untertan. Aber wenn ihr nur an einem Turm stehen bleibt, das ist nicht das, was ich von euch möchte. So, Exkurs Ende. Und das zeigt die Wirkung bei den Menschen. Das sind nicht irgendwie leere Worte oder leere Punkte, die Jesus mitgegeben hat, sondern das zeigte Wirkung bei den Menschen, wie die erste Gemeinde unterwegs war. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Jesus hatte den Aposteln die Vollmacht gegeben, Wunder und außergewöhnliche Dinge zu tun. Mal kurzes Handzeichen. Hat jemand von euch zufällig ein Taschentuch dabei? Sehr gut. Denn später, als man Taschentücher von Apostel Paulus auf Leute legte, die krank waren, da verschwanden die Krankheiten und böse Geister fuhren von den besessenen Menschen aus. Nun, die Bezeichnung Taschentücher ist in der Guten Nachricht Bibel zu lesen und steht allgemein für Tücher, die Paulus auf seine Haut getragen hat und nicht das klassische Taschentuch. Aber ihr seht, allein so ein Tuch, was ein Apostel getragen hat, konnte das bewirken. Es gibt auch ein schönes Lied, nur den Saum deines Gewandes. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. In Epheser 4, Verse 1 bis 3 lesen wir, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, das schreibt Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Paulus ermutigt uns hier, auch am Ball zu bleiben, dran zu bleiben. Das, was uns Gott gegeben hat, das, wozu Gott uns berufen hat, das auch auszufüllen, auszuführen. Hier sitzen einige, wenn nicht sogar alle, die eine Berufung haben, die sie vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht kennen sie sie absolut schon, die Berufung, aber führt sie auch aus. Gott hat euch das nicht umsonst gegeben. Ich kenne auch Menschen, wo ganz klar war, was die Berufung ist, wo Gott diesen Menschen haben möchte. Und trotzdem hat sich dieser Mensch dagegen entschieden, hat sich für etwas anderes entschieden. Ich möchte nicht sagen, dass es dann logisch ist, dass dieser Mensch in gewissen Dingen irgendwo Probleme hat. Aber ich will es auch nicht ausschließen. Ein Jona dachte, er wüsste es besser. Er hatte eine klare Berufung, er hatte einen klaren Auftrag von Gott bekommen, wollte fliehen, hat gedacht, er könnte sich vor Gott verstecken. Funktioniert nicht. Und Gott blieb dran. Er hat nicht gesagt, okay, Jona, dann halt nicht, dann nehme ich jemand anderen. Nee, der hat mit dem Geschichte geschrieben, aber ein Stück weit auch seine persönliche Geschichte. Und diese Gemeinde, die zusammenhält, teilte alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, auch schon früher, ja, hatten die dann keine Häuser mehr? Ich meine, immerhin erwarteten die Rückkehr von Jesus sehr nah. Jesus hat gesagt, das Königreich ist nahe. Er wird bald wiederkommen. Aber Gott sei Dank ist er noch nicht so bald gekommen. Weil so durften wir uns auch noch entscheiden. Und trotzdem dürfen wir in jeder Zeit damit rechnen, dass Jesus kommen wird. Und die Gemeinde verteilte den Erlös, den sie durch das Verkaufen bekommen haben, entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ja, es gibt so zwei Stellen. Das eine ist so, habe ich letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, wie soll man darüber predigen? Was soll man dazu sagen? Es gibt in Apostelgeschichte 5, Vers 4 die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ich möchte nicht auf die Details eingehen, weil die sind heftig. Es geht mir aber um den Aspekt, dass selbst diese beiden die Wahl hatten, den Acker zu verkaufen und dann auch noch die Wahl hatten, das Geld zu behalten oder zu geben. Oder wenn sie etwas geben, zu sagen, wie viel geben wir denn? Und der richtige Umgang damit, den lesen wir in 1. Timotheus 6, Verse 17 bis 19. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles. Gott gibt uns alles, was wir brauchen in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere, fand ich sehr witzig, dass die NGÜ das so gesetzt, eine sichere Kapitalanlage. Und sie werden das wahre Leben gewinnen. So, viel Spaß im Bankwesen oder sonstiges. Könnt gerne mal ausprobieren, was habe ich zumindest gehört, dass es auch Christen gibt, die in ihrem Beruf oder als Coaches unterwegs sind und so einen Text hernehmen und sagen, jetzt arbeiten wir mal damit und schauen, was passiert. Und der richtige Umgang damit, den lesen wir auch in Apostelgeschichte 4, Vers 34, also ein paar Verse später. Es gab unter ihnen auch niemand, also das ist nochmal ein Zeugnis über die damalige Gemeinde, es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Ich wiederhole es gern nochmal. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Ich finde das irgendwie ein starkes Bild. Kommst du mit deiner Schatztruhe her und legst sie dann nieder vor den Aposteln? Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Und die Verse danach fand ich irgendwie auch nochmal interessant. Ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut, ob es der Begleiter von Paulus ist. Aber es kommt zu einer besonderen Erwähnung von Barnabas. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Und der eine oder andere weiß es, Namen in der Bibel haben so eine gewisse Bedeutung und so gewisse Geschichten mit sich. Und Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Letztlich, Barnabas hat später Paulus auch ermutigt. Hey, mach ganze Sachen mit Gott, stell dich vor die Apostel, sag ihnen, wie deine Bekehrung vonstatten gegangen ist. Das ist vom heftigsten Christenverfolger zum heftigsten Christennachfolger, von Jesus Nachfolger geworden bist. Und Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es, wieder dieses Bild, vor den Aposteln niederlegte. Kommen wir zurück zum heutigen Text, Vers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Also täglich traf sich die Urgemeinde. Das gibt zu bedenken. Treffen wir uns auch täglich? Ich werde später auch auf unsere Gemeinde eingehen, keine Sorge. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern. Ah, da gibt es die Häuser also doch noch. Sie sind nicht alle verkauft worden. Man kann sich noch offiziell treffen. Stelle ich mir aber auch echt schön vor, diese Gemeinschaft dann in den Häusern zusammenzukommen. Wir würden es vielleicht heute als Hauskreise bezeichnen. Auch das damalige Mahl des Herrn war wohl wirklich eine ganze Mahlzeit. Also man hat wirklich zusammen gegessen. Finde ich auch spannend, dieses Bild. Um eben miteinander zu essen, Gemeinschaft beim Essen und das Mahl des Herrn zu feiern, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude. Also wenn ihr dorthin gegangen seid, zu eurem Hauskreis, damals in Jerusalem, dritte Straße rechts oder so, dann war das mit Jubel und Freude, wie ihr da hingegangen seid. Ihr habt euch gefreut, den anderen zu sehen, zu hören. Wo steht der andere? Was gibt es Neues? Und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Also eine ehrliche Herzlichkeit, nicht so ein nach vorne, es ist so schön, dich mal wiederzusehen, denkst du, naja. Aber jeder prüfe, wie er darüber nachdenkt. Sie priesen Gott, sie lobten Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Das hatte eine Außenwirkung. Das war nicht irgendwie ein geschlossener Raum, wo sie nur für sich waren, sondern dieses Leben der Christen, der Urgemeinde, diese Auswirkung zeigte wirklich Wirkung in der Stadt und beim Volk. Sie hat ein hohes Ansehen. Für das später hieß, diese Christensekte oder sonstiges, es ist schon beeindruckend. Und das, was alles unterstreicht, das Leben der Urgemeinde, ist das, was am Ende von Vers 47 steht. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gott geht also noch weiter. Er benutzt das, was seine Nachfolge, was seine Gemeinde dort tut, aus echter Freude, aus echter Herzlichkeit. Er benutzt das und geht noch weiter. Er holt Menschen dazu. Egal auf welche Art und Weise, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Außenwirkung auch wirklich so wirkungsvoll war, dass die Menschen gesagt haben, hey, was die da tun, das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Das möchte ich für mich annehmen. Ich merke, da ist etwas, was vielleicht davor noch nicht da war. Vielleicht fehlt es mir an Gemeinschaft. Ja, vielleicht habe ich eine Familie um mich herum, aber vielleicht fehlt da trotzdem irgendetwas. Vielleicht möchte ich noch mehr. Vielleicht ist es dieser Gott, von dem sie reden, der da noch was dazu bringt. Größe Gottes. Er baut seine weltweite Gemeinde, ohne dass ihn irgendwer davon abhalten kann. Und dann komme ich nochmal auf das Thema der Predigt. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich habe dieses Zitat tatsächlich am Sonntag, also vor einer Woche, gehört. Nicht etwa in irgendeinem biblischen Kommentar oder so, oder Sonstiges. Nein, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Das ist ein Zitat gewesen beim WM-Finale im Eishockey. Da saß ich auch so, was hat er gerade gesagt? Da haben wir dann dieses Zitat nachgeschaut und es soll wohl ursprünglich von Ben Gurion kommen. Das ist, soweit ich weiß, der erste Präsident Israels. Die Geschichte Israels am Beispiel der Staatsgründung als 1948, witzigerweise kam gestern auch das Thema, wir feiern in diesem Jahr 175 Jahre und Israel feiert 75 Jahre. Die Staatsgründung von Israel, das war ein Paukenschlag in der Geschichte Israels, dass der Staat wieder da ist. Allein das ist schon ein Wunder. Aber wer sich in der Geschichte Israels auch seit 1948 schon auskennt, der weiß, was da noch alles gekommen ist. Ich habe mal in einem Jugendkreis darüber referiert, über den sogenannten Sechstagekrieg. Vielleicht ein Detail dazu. Da stand Israel an der Wand. Militärisch gesehen aussichtslos. Allein die ägyptische Armee hatte damals 1.000 Panzer und 100.000 Soldaten zur Verfügung. Und das ging so ein kleines Land wie Israel und auch von der militärischen Streitmacht. Aber da ist auch wieder so ein Punkt, das ist für Gott überhaupt kein Problem. Ich vergleiche es gerne mit Gideon. Das war kein Problem für Gott zu sagen, lass deine 32.000 Männer einfach zu Hause. Ich nehme nur 300. Was willst du mit 32.000? Aber dann zu sagen, es ist nicht durch die Macht, durch die Stärke der Menschen passiert, sondern durch Gott selber. Ich habe mal in einem Hörspiel aus meiner Kindheit, spiele ich aber heute immer noch ab, weil es hat seine Wirkung nicht verloren, wo biblische Geschichten auf wunderbare Art und Weise mit verschiedenen Sprechern wiedergegeben werden. Ich habe es hier, glaube ich, sogar schon mal erwähnt, das Hörspiel, die Hörspielreihe heißt Abenteuer zwischen Himmel und Erde. Und da gibt es eine Situation, wo es dann heißt, auf die Frage, ob es irgendeinen Gottesbeweis gibt. Und dann meinte der Gegenüber dann, die Juden. Kann man mal drüber nachdenken. Ja, die Juden gibt es immer noch, Gott sei Dank. Aber nicht, weil wir Menschen irgendwas dafür getan haben, sondern weil Gott dahinter steht. Er steht hinter seinem Volk. Die Juden haben dann nochmal eine gesonderte Rolle, aber man sieht es eben anhand solcher Geschichten, die auch tatsächlich passiert sind. Nicht nur von der Bibel, sondern auch außerbiblisch, weil bestimmt einer mal sagt, ja gut, was da in der Bibel steht, mein Gott. Ist doch alles nur ein Witz. Aber wenn du dem da mal begegnest und sagst, ja, dann schau doch mal einfach mal in die Geschichte Israels. Was sagst du denn dazu? Aber jedem das Seine. Mir geht es darum, sind das nicht wirklich Wunder? Sind das nicht wirklich Wunder, die damals in Jerusalem und später in der Staatsgründung Israels geschehen sind? Gott vollbringt tagtäglich Wunder. Und die an ihn glauben, können sich wirklich glücklich schätzen. Warum? Denn diese Wunder sind so real, wie ich euch gerade sehe vor mir. Das ist echt. Die Frage ist, wie sieht das bei uns wirklich aus? Gibt es heute noch Wunder? Gehen wir in eine Gemeinde, in der wir all das vorfinden? All das, was die Urgemeinde durch die Lehre der Apostel und ursprünglich von Jesus gelernt und angewendet haben? Wo stehen wir heute? Wie sieht es hier in Borken aus mit den Grundlagen unserer Gemeinschaft? Ja, mit unserem Glauben. Manchmal denke ich darüber nach, was Jesus sagen würde, wenn er eines Tages in unsere Gemeinde, meine Heimatgemeinde ist aktuell in Kleve, in der Stadtmission, was würde er sagen, wenn er eines Tages in unsere Gemeinde reinkommt und sich mal anschaut, was aus dem Ursprung von Gemeinde geworden ist? Und was schließt sich daraus? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr geht in meinem Leben als Nachfolger Jesu. Aber entspricht das der Wahrheit, dieses Gefühl? Entspricht das der Wahrheit? Ich glaube, dass Jesus uns durch den Heiligen Geist verschiedene Gaben gegeben und uns auch mit unterschiedlichen Fähigkeiten erschaffen hat. Diese Gaben und Fähigkeiten sollten wir zuallererst zu seiner Ehre und dann auch für die Gemeinschaft unter uns Christen, unter uns Geschwistern im Glauben einsetzen. Wir haben es gestern nochmal gehört, die EG hat 61 Gemeinden. Aber das sind teilweise auch sehr unterschiedliche Gemeinden. Unterschiedliche Leute, unterschiedliche Richtungen. Aber das, was uns verbindet, ist tatsächlich Jesus Christus. Es ist sein Wort, was uns als Gemeinschaft prägt. Egal wie unterschiedlich wir sind. In diesem Punkt sind wir uns einig. Und das möchte ich euch als Ermutigung mitgeben. Euch als Gemeinde hier in Borken, aber auch dem Sola-Team. Gefühle können uns oft einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wir haben nicht umsonst einen Hohepriester in Jesus, der uns in unserer Schwachheit versteht. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Ich sag's nochmal, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Was sagt uns dieser Vers aus Hebräer 4, Vers 15? Jesus kennt uns. Er kennt unsere Schwachheiten und unsere Versuchungen ganz genau. Er weiß, dass es Tage in unserem Leben gibt, an denen wir keine Lust, keine Kraft, keine Zeit haben, um unseren Nächsten zu helfen, in welcher Form auch immer. Aber das steht nicht über dem, was wir von Jesus erbitten können, nämlich, dass er uns immer wieder tröstet, uns Kraft gibt, uns die Zeit gibt, die wir für manche Herausforderungen benötigen. Ob auf dem Sola-Team, ob hier in der Gemeinde, ob in unserem Alltag. Der Sonntag ist nicht der einzige Tag der Woche. Er gibt uns all das, obwohl wir nicht immer gleich sehen, wo wir noch Zeit dafür investieren können. Und nicht umsonst sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und seien es auch die Kleinigkeiten des Lebens. Aber manchmal sind Kleinigkeiten schon so viel wert, viel mehr als das große Ganze, weil es bedeutet auch, in Kleinigkeiten treu zu sein. Aber vielleicht kann ich dir mit folgendem Gedanken eine Ermutigung zum heutigen Thema auch mitgeben noch. In meiner Vorbereitung kam mir eine interessante Frage. Warum schon wieder über Wunder? Warum schon wieder über Wunder? Der eine oder andere von euch kann sich vielleicht noch an die Predigt erinnern, die ich vor knapp 3 Monaten hier gehalten habe. Thema der Predigt war, warum erlebe ich nicht solche Wunder? Nun, ich weiß nicht, ob du heute oder in letzter Zeit Wunder erlebt hast oder mit Wundern rechnest. Aber eines kann ich dir mit Sicherheit sagen. Es gibt einen, der an sich schon ein Wunder ist. Gott, der Herr. Der König aller Könige. Der Herr aller Herren. Und dieser Gott ist der Gott, der dich sieht. Das ist die Jahreslos. Aber Gott ist nicht nur auf ein Jahr begrenzt. Diese Jahreslosung gilt für dein ganzes Leben. Genau da, wo du unterwegs bist. Egal wo. Auch 2000 Jahre nach dem Beginn der ersten Gemeinde. Und ich hoffe, dass auch eure Gemeinde in der Liebe Jesu Christi zusammensteht und vom Heiligen Geist als Stellvertreter auf der Erde geleitet und geführt werdet nach dem Wort Gottes. Römer 8, Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen, also für euch, für uns alle, die wir an Jesus glauben. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Amen.